Ja, vielen Dank für die Einladung, für die Einführung und dass ich hier sein kann heute, wo vieles von dem, was ich auch erzählen werde, jetzt gewissermaßen seinen Ausgangspunkt nimmt, nämlich vor allem die Frage, Marc hat es ja schon gesagt, man erkämpft solche Wohnprojekte und ja, was passiert denn dann? Das war eigentlich so die Frage, die mich bewegt hat, die mich auch über dann doch eine relativ lange Zeit motiviert hat, dran zu bleiben. Und ich so mal quasi das Pulver schon mal vorneweg verschießen und lese so einer der letzten Sätze dieses Büchleins vor. Bereits bei der Gründung von kollektiven Wohnformen stehen die Protagonistinnen vor großen und vielfältigen Herausforderungen. Können die Probleme der Gründungszeit überwunden werden, hält die langfristige Entwicklung weitere bereit. So, das ist natürlich ein bisschen unbefriedigend, damit jetzt einzusteigen. Aber meine Frage war tatsächlich das, wie entwickeln sich diese mühsam erkämpften Projekte, welches Potenzial auch für Gesellschaftsveränderungen kann da drin stecken, und die Diskussion, die hat dann im Laufe der Jahre, also ich habe so 2007, 2008 dann so wirklich angefangen mit der Promotion, und in der Zwischenzeit ist ja dann doch einiges passiert, zum Beispiel ist Gentrifizierung und Stadtumstrukturierung zu einem Schlagwort geworden, das auch Opposition organisiert, wo ganz viele Gruppen in ganz vielen Städten sich darauf beziehen. Die Wohnraumproblematik ist natürlich eine immens dramatischere, gerade in den Unistädten geworden in der Zeit. Und, das liegt hier ja auch aus, die Frage Wohnen, Ware oder Gemeingut ist nochmal ganz entschiedener auf die Tagesordnung gekommen, nämlich zurück zu einem bevormundenden Sozialstaat, der einen in kleine Kistchen, die hoch gebaut sind, presst, will man ja nun auch nicht gerade. Das heißt, die Alternative oder welche Möglichkeiten der Wohnraumversorgung gibt es eigentlich jenseits von Privatwirtschaft und von staatlicher Wohnraumversorgung. Und diese Frage ist nun tatsächlich auch schon relativ alt. Und da möchte ich dann auch einsteigen in die Thematik. Die ist in Deutschland ungefähr in den 1880er Jahren aufgekommen. Davor gab es erste Genossenschaftsgründungen, kann man ungefähr sagen, seit den 1840er Jahren, wo reiche sogenannte Philanthropen Geld zur Verfügung gestellt haben, um die Massenarmut zu lindern. Also es wurden da Genossenschaften gegründet, es wurden Häuser gebaut, und die waren entweder eher sowas wie Arbeitshäuser auch, also wo quasi die unteren Klassen, die Verarmten, arbeiten mussten. Das war auch eher so anstaltsmäßig organisiert. Oder es gab, und das war tatsächlich damals fortschrittlich, die Idee, dass man arme Arbeiter zu arbeitenden Eigentümern macht. Also der Zusammenschluss diente da dazu, dass Menschen Wohneigentum als Privatbesitz sich leisten können. Hat da einige Projekte hervorgebracht, die aber in der Regel grandios gescheitert sind. Und dazu möchte ich ein Zitat von Adolf Damaschke vorlesen. Der war Kopf der Bodenreformbewegung in Deutschland. Und der schrieb um 1910, nach aller Erfahrung ist es für kleine Leute schwer, das freie Eigentum eines Hauses wirklich zu halten. Zeiten der Arbeitslosigkeit, der Krankheit und namentlich der Erbteilung führen zur Überschuldung, und ist es dann ein langes, mühseliges Kämpfen, dem schließlich oft genug der Zusammenbruch folgt, der das Haus in die Hände kapitalkräftiger Elemente bringt. Und wenn es etwa durch unverdiente Wertsteigerung des Bodens Einzelnen gelingt, ihr Grundstück mit gutem Gewinn zu verkaufen, so ist dieses arbeitslos gewonnene Einkommen meist keine Quelle des Segens. Jedenfalls aber hat der folgende Besitzer mit dem erhöhten Erwerbspreise zu rechnen, das heißt mit hohen Hypothekenzinsen und den dadurch bedingten hohen Mietpreisen. Und jetzt die Quintessenz: Er hat also keinen Anteil mehr an der sozialen Besserung, die mithilfe der Gesamtheit durch das Errichten jener billigen Häuser geplant war. Also ganz einfache Beobachtung: Wer Glück hat, so ein Haus zu bekommen, verkauft es in der Regel, Gewinn bringt wieder, und dann ist der soziale Nutzen für spätere Generationen verpufft. Das war so ungefähr der Stand in den 1870er Jahren in Deutschland. Und in der Zeit nimmt auch die sozialistische Bewegung einen immensen Aufschwung. Aber sie hat zur Wohnungsfrage noch nicht viel zu sagen. Dazu ein Zitat von Friedrich Engels, der in dieser Zeit schrieb: Die Wohnungsfrage ist erst dann zu lösen, wenn die Gesellschaft weit genug umgewälzt ist, um die Aufhebung des von der jetzigen kapitalistischen Gesellschaft auf die Spitze getriebenen Gegensatzes von Stadt und Land in Angriff zu nehmen. Erst durch die Lösung der sozialen Frage, das heißt durch die Abschaffung der kapitalistischen Produktionsweise, wird zugleich die Lösung der Wohnungsfrage möglich gemacht. Das war natürlich relativ unbefriedigend für Leute, die in schlechten Wohnverhältnissen leben mussten, quasi auf die Zeit der großen Revolution vertröstet zu werden. Und es machten sich dann andere Bewegungen da dran, dieses Problemfeld zu thematisieren. Ausgehend von Henry George, ein amerikanischer Bodenreformer, bildeten sich dann auch in Deutschland eben Gruppen, die also das Eigentum an Grund und Boden und an Immobilien zum Thema machten. Henry George veröffentlichte 1879 das Progress and Poverty und gab da damit den Startschuss eigentlich für eine weltweite Bewegung, die die Bodenfrage thematisiert hat. Das Buch wurde ziemlich zügig auch ins Deutsche übersetzt und war sehr weit verbreitet, wurde auch in sozialistischen Kreisen viel gelesen. Und diese sogenannte Bodenreformlehre, die lässt sich relativ gut zusammenfassen, wiederum mit einem Zitat nochmal von Adolf Damaschke, der das also so umschreibt, dass die Grundrente von zufälligen Eigentümern des Bodens erhoben werde. Aber, Zitat, diese Grundrente ist nicht das Ergebnis der Tätigkeit dieser einzelnen Eigentümer. Man denke sich einmal, dass die Einwohner Berlins diese Stadt verlassen und sich irgendwo anders miteinander ansiedeln. Würde dann noch der Grund und Boden dieser einen Quadratmeile Landes 6 Milliarden Mark wert sein? Also damals. Die Grundrente ist allein ein Produkt der Zusammenarbeit aller. Das ist nun die Bodenreformlehre. Diese Grundrente soll soziales Eigentum werden. Diese Grundrente soll durch Reformarbeit für die Gesamtheit, die die Grundrente allein erzeugt, auch zurückerrungen werden. Das ist im Großen und Ganzen die Lehre der Bodenreformbewegung, die zuerst mal von Landlosen ausging. Also das Problem war, Ackerland gehörte den Grundherren und die Menschen, die es bewirtschaften, denen gehört das Land nicht. Und dafür mussten sie dann ihren Zehnten abliefern. Und jetzt in den 1880er Jahren ist aber in Westeuropa das Phänomen Urbanisierung, Industrialisierung, massives Anschwellen der Arbeitsbevölkerung, die in die großen Städte drängt. Und dort findet dann im Zuge der Urbanisierung immense Grundstücksspekulationen statt. Und das greift nun diese Bodenreformbewegung auf. Und diese Lehre, diese Idee, dass also Grund und Boden Gemeineigentum sein soll, die wird dann auch auf den Neubau von Häusern, von Wohnungen übertragen. Und einen entscheidenden Schritt macht im Jahr 1885 der Spar- und Bauverein in Hannover. Das ist eines der ersten Häuser, die in Hannover erstellt wurden. Und der wurde bald zum Vorbild für weitere Gründungen in anderen Städten. Ähnliche Spar- und Bauvereine gründeten sich zum Beispiel in Göttingen, Berlin, Altona oder Dortmund. Und das Prinzip dieser Spar- und Bauvereine war, dass Menschen also Geld, ihre kleinen Ersparnisse zusammenwerfen, um dann gemeinsam ein Haus zu bauen. Aber das Haus soll danach nicht an die einzelnen Mitglieder zurückverkauft werden, wie das bisher Praxis war, sondern diese Spar- und Bauvereine sagen, dieses gemeinsam gebaute Haus bleibt im kollektiven Eigentum. Das war eigentlich die große Neuerung in den 1880er Jahren. Und dass eben gleichzeitig eine Spareinrichtung betrieben wurde. Damals gab es noch keine BaFin und es war in dem Sinne einfacher, also keine Bankenaufsicht, wie wir uns heute im Syndikat damit rumärgern müssen. Es war damals einfacher, aber das ist auch eine Neuerung, dass gleichzeitig mitgespart wird. Also dass diese neuen Wohnprojekte auch die Funktion haben von kleinen Sparkassen. Ich zeige mal noch ein paar Bilder von den Häusern, die dann da entstanden sind. Das ist in Berlin an der Proskauer Straße. Das ist auch in Berlin. Straße weiß ich gerade nicht. Das ist in Dortmund. auch von dem dortigen Spar- und Bauverein errichtet, nochmal Dortmund. Und das sind eigentlich ganz geräumige und für damals für die Arbeiterschaft sonst nicht erschwingliche Wohnungen. Hier sehen wir mal einen Grundriss. Und was wir da auch sehen, ist, wie diese Häuser gruppiert wurden. Also wir sehen hier vorne, man kann es glaube ich schlecht lesen, aber da steht Gartenanlage und dahinter ist dann der Spielplatz. Das heißt, die Menschen hier sind nicht nur zu Wohnen zusammengekommen, sondern sie haben dann gleichzeitig auch ihre Gemeinschaftseinrichtungen, ihren Gemeinschaftsgarten mitgebaut und geplant. Und das war auch das Ziel, dass in diesen Häusern also nicht nur nebeneinander her gewohnt wird. Und dazu lese ich mal kurz zwei Zitate vor. Und zwar von Karl Munding, der damals in Berlin in dieser, heute würde man sagen, Gründerszene sehr aktiv war. Und der schrieb eben damals, unsere Genossenschaftshäuser, so schön und großartig sie sind, wären nicht viel mehr als gute Mietskasernen, wenn wir wie Fremdlinge nebeneinander wohnen würden, ohne gesellige Berührung, ohne gemütliche Beziehungen zueinander, ohne gemeinschaftliches Streben, mit einem Worte ohne Gemeinschaftsgeist. Und entsprechend wurden in diesen ersten Wohnprojekten auch Konsumvereine gegründet, also heute würde man sagen Food-Kooperativen. Es gab da eine kollektive Kinderbetreuung, es gab Räume für Feste und gemeinsame Anlässe. Es sind dann Bibliotheken daraus entstanden, also sogenannte Arbeiterbibliotheken, wo jetzt die Leute, die sich sonst Bücher nicht leisten können, gemeinsam da auch was für Kultur und Bildung machen konnten. Und Vereine hatten da ihre Wurzeln. Und wie das sich ausbreitete, diese Gemeinschaftsgedanken, da gibt es ein Zitat von Paul Kampfmeier, der war Gartenstadtaktivist und der schrieb um 1900 dann aus dem Berliner Spar- und Bauverein, Zitat, die Idee, eine Konsumgenossenschaft zu gründen, wurde lebendig. Man beabsichtigte sogar, eine Bäckerei zu errichten und in eigene Regie zu übernehmen. Die aus dem Wirtschaftsbetrieb sich eventuell ergebenden Überschüsse sollten späteren Wohlfahrtszwecken nutzbar gemacht werden. Ferner schufen sich die Mitglieder eine eigene Bibliothek. In dem Lokal wurden Vorträge und schön wissenschaftliche Vorlesungen gehalten. Aus dieser Ansiedlung ging ein Männergesangsverein hervor und eine von den Hausbewohnern gewählte Vergnügungskommission. Überall schlug das Genossenschaftsleben wunderkräftig aus. Das heißt, was eigentlich mal begann, um eine soziale Not zu lindern, nimmt dann schon nach wenigen Jahren den Weg hin zu einem eigenen Lebensstil, zu einer Freizeit, die massiv eigentlich im Wohnbereich auch wurzelte. Und diese frühen Genossenschaften, die werden dann, das waren keine Gründungen aus der Arbeiterbewegung. So viel steht fest, da waren auch die Arbeiterschaft selber, die war schlichtweg auch zu arm, um sich das leisten zu können. Sie wurden dann aber sehr schnell, weil sie basisdemokratisch funktionieren, von der Arbeiterschaft für sich entdeckt und übernommen. Und von deren Gründungsideen her waren dort sehr viele Arbeiterinnen und Arbeiter beteiligt in diesen Spar- und Bauvereinen und sie waren dort gleichberechtigt beteiligt. Das ist eigentlich das Entscheidende, dass sie dort nicht bevormundet wurden, also anders als in diesen frühen Genossenschaftsgründungen, wo es immer darum ging, ja, der arme Arbeiter, der ist ein Problem, der muss anders werden, der muss seinen Lebensstil ändern, der kommt quasi in eine Erziehungsanstalt, um dort zum Bürger gemacht zu werden, sondern sie durften hier quasi gleichberechtigt mit dabei sein. Zur selben Zeit erscheinen utopische Romane in Deutschland. Hintergrund ist das repressive Klima des Kaiserreichs, was auch durch die sogenannten Sozialistengesetze gekennzeichnet war, also ein politischer Stillstand und immense Repression gegenüber der sozialistischen Bewegung. Und da wenden sich dann viele in eine utopische Zukunft. Es erscheint Edward Bellamy's Looking Backward, ein utopischer Zukunftsroman, der im Jahr 2000 spielt und der dann also aus den 1880er Jahren eine dann natürlich sozialistische Zukunft sich zusammenreimt, zusammenfantasiert und natürlich als Ansporn auch verbreitet, dafür aktiv zu werden. Auch dieses Buch findet ziemlichen Absatz in der sozialistischen Bewegung. Und es erscheint dann davon inspiriert 1890 in Deutschland Freiland, ein soziales Zukunftsbild von Theodor Herzka. Jetzt ist Herzkas Freilandkonzeption zu Recht auch relativ umstritten. Er ist in der Nähe von Silvio Gesell und einem auch für völkische Argumentation offenen Antikapitalismus. Da könnt ihr gerne in der Diskussion noch drauf eingehen. Was interessant ist hier, ist, dass sich aufgrund von diesem Roman Freiland überall in Deutschland Freilandgruppen gründen, die also die Idee haben, diesen utopischen Roman in die Wirklichkeit zu übersetzen. Und es findet dann auch eine sogenannte Freilandexkursion statt. Also die Idee war von Theodor Herzka im inneräquatorialen Afrika, da wo es seiner Meinung nach also unbesiedeltes Land für zivilisationsmüde Europäer gab, da hinzugehen und da utopische Kolonien zu gründen. Und diese Freilandgruppen, die sammeln Geld und die wollen da also dann hinreisen und sie kriegen auch ein Schiff dahin. Und was dann passiert, gibt es dann mehrere Berichte darüber. Der eine ist, dass die Briten sie einfach gar nicht erst ins Land gelassen haben. Und der andere ist, dass das erste Tropenfieber diese Gruppe so arg dezimiert hat, dass also sicher ist, aus diesem Freilandexperiment wurde nichts. Aber es gab in Berlin eine Freilandgruppe, die dann gesagt hat, sie machen also weiter und sie wollen die so eine utopische Siedlung auch in Deutschland gründen. Hier sehen wir jetzt nochmal ein paar Bilder von den Spar- und Bauvereinen, von den Einrichtungen auch, die es da gab. Und es entstehen dann mit diesem Freiland in Deutschland, aus dieser Gruppe gründet sich die sogenannte Obstbausiedlung Eden, die versucht, auf Grundlage von Vegetarismus, Freikörperkultur, also alle Strömungen der Lebensreformbewegung damals finden sich darin wieder. Sie sind antialkoholisch, es wird dort nicht geraucht und es soll auf Grundlage von gemeinsam betriebenem Obstbau eine Reformsiedlung entstehen. Und die entsteht auch, die gründet sich 1893 in Oranienburg oder bei Oranienburg. Und mit diesen beiden Richtungen sehen wir dann auch schon die Spannbreite, was Wohnalternativen um 1900 ausmachen in Deutschland. Wir haben zum Beispiel mit dem Berliner Spar- und Bauverein eine städtische Wohnalternative, die im Reproduktionsbereich angesiedelt ist. Dort findet die Lohnarbeit extern statt und das Wohneigentum ist in Kollektivbesitz. Oftmals ergänzt eben durch Konsumverein und sonstige Einrichtungen. Und die Obstbausiedlung Eden geht einen anderen Weg. Die organisieren die Produktion gemeinsam, sind also in gewissem Sinne landwirtschaftliche Produktivgenossenschaft. Die Lohnarbeit wird also in der Siedlung stattfinden und die Eigentumsverhältnisse sind in einer Mischform. Der Boden wird in Erbpacht an die Mitglieder weitergegeben und die Häuser sind aber in Privatbesitz. Und in dieser Spanne finden sich dann alle möglichen Schattierungen genossenschaftlichen Wohnens. Und diese Richtung von der Obstbausiedlung Eden, die wird dann später nochmal wichtig, weil Franz Oppenheimer, der hat die programmatische Schrift dann verfasst, Freiland in Deutschland heißt die in den 1890er Jahren. Diese Richtung, daraus wird dann in Israel die Kibbutzim-Bewegung auch hervorgehen. Das ist so quasi der ideengeschichtliche Vorläufer da dazu. Das sind so die Richtungen vom genossenschaftlichen Wohnen. Und diese Bewegung des genossenschaftlichen Wohnens mit all seinen Facetten, also es haben dort sehr viele unterschiedliche Gruppen ihre eigenen Genossenschaften gegründet, bei weitem nicht nur Progressive, also auch Düring, der einen furchtbaren Antisemitismus vertreten hat, diese Anhänger gründen wiederum eigene reformorientierte Genossenschaften, es gibt deutschnationale, katholische, weiß nicht was. So dieses Mittel der Genossenschaftsgründung, das nehmen viele, aber vor allem findet die Arbeiterschaft dort die Möglichkeit zu wirken, während sonst die politischen Verhältnisse eben ihnen das Wirken versagen. Und diese Baugenossenschaftsbewegung, die nimmt also nach 1900 einen immensen Aufschwung und das führt dann auch relativ bald zur Spaltung in der Wohngenossenschaftsbewegung. Bisher war die Wohngenossenschaftsbewegung einfach in dem einen großen allgemeinen Genossenschaftsverband, der aber ein mittelständischer Verband war und auch lange blieb. Das ist die sogenannte Schulze-Delitzsch-Raiffeisen-Richtung, die als politisches Programm Genossenschaften vertreten haben, dass eben die Menschen, die es schwer haben, Eigentum zu bilden, dabei unterstützt werden sollen. Also sie sollen eigentlich in den Mittelstand gehoben werden. Da war kein kollektiver Anspruch dahinter, kein weitergehender. Und die Baugenossenschaftsbewegung spaltet sich aber dann ab von dieser, aus diesem allgemeinen Verband, weil sie gerade diesen kollektivistischen Ansatz eben vertreten. Und wir haben dann eine Begründung für diese Abspaltung, die sehr selbstbewusst eben vertritt, was man eigentlich in diesen Wohnprojekten machen möchte. Und das ist jetzt ein arg langes Zitat. Ich lese es vor, weil es einfach auch deutlich macht, von welchem Standpunkt aus damals die Menschen aktiv waren. Das ist jetzt von Heinrich Albrecht, der war im Berliner Spar- und Bauverein aktiv und der begründet also diese Abspaltung von dem mittelständischen Genossenschaftsverband folgendermaßen. Er sagte, sind wir auch nur einen Schritt weitergekommen, wenn wir an die Stelle des einen großen Ausbeuters eine Reihe kleinerer gesetzt haben? Im Gegenteil, die Erfahrung lehrt, dass diese kleinen Wohnungsvermieter in der Regel viel unnachsichtiger auf der Beitreibung der Mieten bestehen, weil sie viel unmittelbarer darauf angewiesen sind. Das ist der eine Differenzpunkt, der uns grundsätzlich von den Genossenschaften trennt, die auf dem kapitalistischen Prinzip des Privateigentums beharren. Was wir im Berliner Spar- und Bauverein als Ziel ins Auge gefasst haben, ist die Pflege des genossenschaftlichen Geistes, die wir als unumgängliche Voraussetzung für die Hebung des Arbeiterstandes betrachten. Was ist es denn, dass die Bedeutung der Baugenossenschaften so weit über die gemeinnützigen Baugesellschaften hinaushebt? In Bezug auf ihre Bautätigkeit haben sie vielfach nicht weniger Gutes geleistet als die meisten Baugenossenschaften. Aber der Wohltätigkeitsbeigeschmack, der ihnen anhaftet, hat sie unter den Arbeitern nicht populär werden lassen. Statt das Niveau der Wohnungsbedürftigen zu heben, haben sie es herabgedrückt, indem sie ihnen ihre Wohltaten als eine Art Almosen entgegengebracht haben. Der standesbewusste Arbeiter will keine Almosen, er will durch Zusammenfassung der Kräfte und ihre verständige Benutzung seine wirtschaftliche Lage verbessern und dass sie ihm für diese Art der Betätigung den vollen Spielraum gewährten, darin beruht das ganze Geheimnis des Erfolges, den die genossenschaftliche Bewegung und insbesondere die Baugenossenschaften gehabt haben. Also Heinrich Albrecht reflektiert hier darüber, warum eigentlich der Ansatz der Spar- und Bauvereine so erfolgreich ist und landet dann an dem Punkt, es ermöglicht Selbstorganisation. Das ist eigentlich das, was er sagt. Selbstorganisation in Würde, ohne zu Almosenempfängern herabgewürdigt zu werden. Und diesen Punkt, den sah aber auch die Konkurrenz, nämlich die kapitalistische Immobilienwirtschaft, die um 1900 auch eine Studie verfasst über die Bedrohung durch die Spar- und Bauvereine. Und daraus möchte ich mal kurz zitieren, was da geschrieben wurde als Entgegnung gegenüber den Spar- und Bauvereinen. Der Hausbesitzer kennt kein gemeinschaftliches Eigentum, will und darf es nicht kennen. Er kennt nur ein persönliches Eigentum. Dieses persönliche Eigentum zu wahren und hochzuhalten, ist für den Hausbesitzer eine Aufgabe, der er sich unter keinen Umständen entziehen kann und darf. Er würde selbst den Ast absägen, auf dem er sitzt, wenn er auch nur im Entferntesten an der Tatsache seines persönlichen Eigentums zu rühren gestatten würde. Mit der Aufhebung des privaten Eigentums muss folgerichtig auch das private Hauseigentum zu existieren aufhören. Jedes hierauf gerichtete Bestreben ist somit den Haus- und Grundbesitzern direkt feindlich und deshalb können auch die Bestrebungen der auf der Grundlage gemeinschaftlichen Eigentums stehenden Baugenossenschaften nur als Propaganda der sozialistischen Tat angesehen werden. Er hat es also begriffen, worum es geht, und er sieht auch noch weitere Gefahren, die in diesen Baugenossenschaften stecken, denn die Organisierungen, die da stattfinden, waren ihm auch ein Dorn im Auge. Ich zitiere nochmal, da die Baugenossenschaften Lokale an Konsumvereine und dergleichen vermieten oder in eigener Regie genossenschaftlich betreiben, schädigen sie auch den Gewerbestand und helfen, selbstständige Existenzen zu untergraben. Durch diese genossenschaftlichen Veranstaltungen wird der sozialistische Geist in den Kreisen der Bewohner in einer Weise gekräftigt und großgezogen, die ja allerdings nach dem Wunsche des Herrn Professor Albrecht sein mag, die aber weit entfernt ist, dem Staate, der nationalen Politik und der Volkswirtschaft förderlich zu sein. Ich als Antisozialist kann darin nur eine nicht zu unterschätzende Gefahr für den Fortbestand unserer bürgerlichen Gesellschaft und der heutigen staatlichen Ordnung erblicken. Solchermaßen geadelt nahm die Baugenossenschaftsbewegung also weiterhin Aufschwung und eben die Basis in der Arbeiterschaft vergrößert sich, besonders weil nach 1900 die SPD ihre zurückhaltende Haltung, ihre teilweise auch feindselige Haltung gegenüber den Genossenschaften aufgegeben hat. Und es entsteht diese Mischung, die für die Arbeiterbewegung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts charakteristisch war, nämlich also Aktivitäten von der Partei, von Arbeitervereinen, die im kulturellen Bereich wirken, also Sport, Gesang, Turnen, Radfahren, Schach, Lesekreise, alles, also Arbeiterfreizeitvereine und Genossenschaften und diese drei und die Gewerkschaften natürlich, also diese vier Säulen machen also dieses ganze Spektrum des Arbeitermilieus in dieser Zeit eben aus. Und da werden die Genossenschaften dann ein bestimmender, ein entscheidender Faktor da drin. Das hier kennen die meisten, die schon mal eine Syndikatsbroschüre in der Hand hatten. Und das ist eine Idee, die auch damals schon entstand. Ungefähr um 1910 stellen sich die ersten Baugenossenschaften die Frage, was machen wir eigentlich mit dem Geld, das wir einnehmen, jetzt wo unsere Immobilien nahezu abbezahlt sind. Also für die, die das nicht kennen, das ist eine Grafik aus der Syndikatsbroschüre, die den Solidarbeitrag veranschaulichen soll, der aus Syndikatshäusern in späterer Zukunft dann mal gezahlt werden soll. Und eben auch diese Idee hat seinen Vorläufer vor ungefähr 100 Jahren, denn sie haben die Möglichkeit, die Mieten zu senken gegen Null oder eben nicht. Erhöhen müssen sie sie auf keinen Fall, weil die Häuser irgendwann abgezahlt sind. Und dann taucht eben die Frage auf, was macht man mit der Kohle? Und manche senken also auch die Mieten. Die Spar- und Baugenossenschaft Kassel berichtete zum Beispiel, Zitat, die Mieten werden nach dem Selbstkostenpreis berechnet, sind Überschüsse vorhanden, so kommen diese den Mietern wieder zugute. Das stellte aber aus sozialreformerischer Perspektive gerade keinen Fortschritt dar, denn auf Dauer festgelegte günstige Mieten, also unter Marktpreisen, würden eine Bevorzugung Einzelner darstellen und zu einem sogenannten Genossenschaftsegoismus führen, und demgegenüber würde es gelten, die Erträge für die Bedürfnisse der Allgemeinheit nutzbar zu machen. Hier schimmert auch schon wieder der Grundgedanke der Bodenreformbewegung durch. Und die Idee, also mit einem Solidarbeitrag auf Mieten für die Gesellschaftsreform aktiv zu werden, oder andere kollektive Zwecke zu verfolgen. Das hat auch wieder der Kritiker aus der kapitalistischen Immobilienwirtschaft gesehen, der Herr Grevel, ich zitiere ihn nochmal, der stellt dann also auch erstaunt fest, Zitat, dadurch, dass die Häuser nur den Buchwert zu verzinsen brauchen, wird ihre Rente künstlich niedrig gehalten und damit allerdings erreicht, dass die Wohnungen billig sind. Volkswirtschaftlich muss man das aber als einen Fehler ansehen, denn die zum großen Teil in der inneren Stadt gelegenen Grundstücke vermöchten in Privathand ganz andere Renten zu erbringen. So aber fällt den paar Leuten, die in den Häusern der Gesellschaft wohnen, ein Privilegium in den Schoß, für welches sie selbst gar nichts leisten, eine Protektionswirtschaft gröbsten Stils. Da hat er in gewissem Sinne auch recht, wobei das Zitat natürlich schon nicht ganz unwitzig ist, dass also billige Wohnungen volkswirtschaftlich einen großen Fehler darstellen. Die Lösung des Problems bestand in der Besinnung auf die genossenschaftlichen Fernziele einer umfassenden Gesellschaftsreform und eben darin, daraus einen Solidartransfer zu installieren. Der Genossenschaftstheoretiker Franz Staudinger zog 1912 als erster den Schluss, dass Zitat, ein Wertobjekt aus verschuldetem Eigentum zum freien Gemeineigentum, zum Sozialvermögen werden kann und jeder Mitglied der Gemeinschaft neue Häuser bauen kann, ohne dass unsere Enkel auch nur einen Finger krumm zu machen brauchen. Der Mietertrag kommt nun der Gesamtheit zugute und kann bald lawinenartige Zunahme erfahren, endlich die Miete selbst verbilligen. Und das ist also diese Idee des solidar-umlagefinanzierten Häuserbauens, das in der Baugenossenschaftsbewegung eben an dem Punkt aufkommt, wo die ersten Häuser nahezu abbezahlt sind. Das mal als Vorgeschichte für die frühe Baugenossenschaftsbewegung. Ich komme jetzt zu dem eigentlichen, ja, jetzt nach einer halben Stunde, komme ich zum eigentlichen Thema, nämlich der Siedlungsgenossenschaft Freidorf, die zentrale Punkte davon verwirklicht hat. Also die ist 1919 gegründet worden und stellt sowas wie einen Kulminationspunkt dar, wo die Reformideen, die damals verbreitet waren, modellhaft implementiert werden sollten. Wie kam es dazu? Es hat sich in der Schweiz, wie in anderen, also das Freidorf, das ist in Basel, und es hat sich in der Schweiz, wie in anderen europäischen Ländern auch in der Zeit, auch eine Konsumvereinsbewegung gegründet, die da ansetzte, wo es darum ging, wo geben die Arbeiterfamilien ihr Geld eigentlich aus. Also die Zusammenschlüsse, die muss man sich vorstellen als einen Kampf eigentlich darum, der Teilhabe am Konsum. Es sollten also durch Konsumvereinsgründungen Menschen in die Lage versetzt werden, ja, Grundnahrungsmittel günstig einzukaufen, damit es zum Überleben reicht, später auch zu einem bescheidenen Wohlstand reicht. Und das Prinzip dieser Konsumvereine, muss man sich wirklich ungefähr so vorstellen wie eine Food-Kooperative, ist das, dass es der Zusammenschluss organisiert einen kollektiven Großeinkauf. Das heißt, Menschen schließen sich also in Ladengemeinschaften zusammen, dann wird gemeinsam eingekauft. Deshalb, da gibt es dann die entsprechenden Rabatte, die entsprechenden Vergünstigungen. Die einzelnen Mitglieder kaufen aber individuell in ihrem Laden ein, und zwar zu Marktpreisen. Hier sammelt sich dann entsprechend Geld, hier sammeln sich Überschüsse an. Diese Überschüsse werden zum Teil rückvergütet zum Jahresende, also fließen in die Taschen der Mitglieder zurück, anteilig an ihrem Konsum. Zum Teil dient das aber auch kollektiven Zwecken. Und das ist dann quasi also theoretisch vergleichbar mit dem Solidartransfer, mit dem Solidarfonds für den Wohnungsbau. Hier wird das Geld aber meistens dafür aufgewendet, die Ladengemeinschaft auszubauen. Also es kommt eine Kühleinrichtung mit dazu, es wird, weiß nicht was, Käse, Fleisch, wird mit integriert in die Ladengemeinschaft. Also so, sagen wir mal, von den grundlegenden Nahrungsmitteln weitet sich das immer weiter aus. Und diese Ladengemeinschaften, die schießen also in der im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts eigentlich wie Pilze aus dem Boden, und die schließen sich in nationalen Verbänden zusammen. In der Schweiz gründet sich 1890 der sogenannte Verband der Schweizerischen Konsumvereine, VSK, dem zunächst nur 27 Vereine angehören und die eigentlich auch nicht viel mehr machen wie den gemeinsamen Großeinkauf für die angeschlossenen Ladengemeinschaften. Diese Konsumvereinsbewegung nimmt aber überall einen immensen Aufschwung und entsprechend werden die Tätigkeitsfelder auch ausgeweitet. Also vor dem Ersten Weltkrieg sind es weit über 300 Konsumvereine in der Schweiz da assoziiert, und der VSK hat mehrere hundert Angestellte, wird zum größten Lebensmittelversorger der Schweiz, steigt er auf, und organisiert nicht nur Großeinkauf für die Ladengemeinschaften, sondern hat eine Presseabteilung, also bringt da Wochenzeitungen, Monatszeitungen raus, genossenschaftliche. Aber sie der VSK kennt eben den Bedarf der Ladengemeinschaften sehr gut, sehr genau und weiß, was in diesen Läden benötigt wird. Zum Beispiel Schuhe, also baut man eine Schuhfabrik. Es wird Fleisch benötigt, also kauft man sich eine Schlachterei mit dazu. Es werden Seifenfabriken, Kleiderfabriken werden gegründet, um diese bald 400 Ladengemeinschaften eben mit den benötigten Waren zu versorgen. Und das Interessante, was hier stattfindet, ist eigentlich in gewissem Sinne eine Sozialisierung der Produktion, die aber eben nicht von den Fabriken ausgeht, sondern von den Läden. Also die Ladengemeinschaften betreiben ihre Produktionseinrichtungen und sind in dem Sinne Bedarfswirtschaft, weil sie genau so viel produzieren, wie in den Läden abgesetzt werden muss. Also es ist eigentlich ein Sozialismus, der aber eben nicht von der Fabrik, sondern von der Ladentheke ausgeht. Und das ist eine eigenständige theoretische Richtung innerhalb der sozialistischen Bewegungen, der in dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts immense Mitgliederzahlen aufweist. Und der Internationale Genossenschaftsbund hat mehrere Millionen Mitglieder, wobei man damals auch sagen muss, das waren dann meistens Familien, also Mitgliederfamilien. Also man kann das getrost mal 3 oder 4 nehmen, diese einzelnen Mitgliederzahlen. Also es ist eine internationale Massenbewegung, die da entsteht. Und in der Schweiz kommt dann aber auch die Idee auf, naja, wenn wir eigentlich jetzt schon Fabriken für alles Mögliche haben und immens viele Ladengemeinschaften und man braucht dann natürlich auch noch Kapital, wenn man eine Fabrik bauen will, also gründet man eine Bank und dann muss man das Ganze aber auch noch gegen Feuer versichern, also gründet man noch eine Versicherung und das alles innerhalb dieser genossenschaftlichen Parallelwirtschaft. Und dann ist es naheliegend, dass man auch in den Wohnungsbau einsteigt und es entsteht dann aus diesem extrem erfolgreichen Verband der Schweizerischen Konsumvereine 1919 die Siedlungsgenossenschaft Freidorf. Die sollte für 150 Familien einen neuen vorbildlichen Wohnraum am Stadtrand von Basel schaffen, also raus aus den beengten Arbeiterquartieren. Und ich sage jetzt einfach mal ein paar Bilder, wie es in der Siedlung damals aussah. Grundgedanke war auch die Selbstversorgung. Wir sehen hier die akkuraten Gemüsegärtchen, die so groß waren, dass sie den Gemüsebedarf einer 5-köpfigen Familie, allerdings ohne Kartoffeln, decken sollten. Alles andere, die Kartoffeln sollten dann natürlich im Genossenschaftsladen gekauft werden. Wir haben eine Zeilenbauweise, also Reihenhäuser, um die Baukosten niedrig zu halten. Vorne raus dann Ziergärten und hinten raus eben die Nutzgärten für den Eigenanbau. Spielstraßen weiträumig angelegt. In der Mitte dann ein großer Spielplatz als Zentrum der Siedlung. Und an diesem großen Platz eben das alles überragende Genossenschaftshaus, in dem sich die kollektiven Einrichtungen befanden. Und was sich da drin so alles befand, das ist zum Beispiel ein großer Saal, der bis zu 500 Personen fasste, also wohlgemerkt Anfang der 1920er Jahre. Die Konsumgenossenschaft, die über eine eigene Währung verfügte, also es wurde dort mit Freidorfgeld bezahlt. Und hier mal einen Überblick, was es da noch so alles an Einrichtungen gab. Und hier sehen wir auch schon wieder die Nähe zu den Spar- und Bauvereinen, die in den 1890er Jahren gegründet wurden, wo ich ja das Zitat vorgelesen habe. Man überlegt eigentlich an jedem Punkt, wo kann man durch Kollektivierung Abläufe günstiger und effizienter machen. Und von dem Plus, was dadurch erwirtschaftet wird, sollten natürlich alle profitieren. Das ist so der Grundgedanke gewesen und einer der Gründungsväter dieser Siedlung war eben der besagte Karl Munding, der aus der Berliner Genossenschaftsgründungsszenerie um 1900 nach Basel zieht. Der publiziert da erstmal nur und ist dann aber der Ideengeber eigentlich für diese Siedlung. Es entsteht dort auch ein munteres Vereinsleben und zwar, jetzt, wenn wir jetzt mal den Skiclub und den Tennisclub ausnehmen, sind es eigentlich im Großen und Ganzen die Arten von Vereinen, die die sozialistische Arbeiterbewegung auch hervorgebracht haben und die sind teilweise auch in sozialistischen Verbänden organisiert. Also es gab in der Schweiz nach dem Ersten Weltkrieg auch sowas wie eine Art Mini-November-Revolution, wo danach die Klassenspaltungen immens waren, wo also die Arbeiterschaft und das Bürgertum es nicht mehr in den gleichen Sportvereinen zum Beispiel aushält, sondern dann gibt es halt in jeder Dorf, in jeder Kleinstadt einen sozialistischen und einen bürgerlichen Radfahrverein zum Beispiel. Und im Freidorf die Vereine, die sind also eigentlich Teil dieser Arbeitersportbewegung. Ja, die Siedlung, wie war die organisiert? Ähnlich wie die Konsumgenossenschaftsbewegung wurden pro Familie nur ein Mensch, meistens der damals männliche Ernährer, wurde Mitglied der Genossenschaft und hatte damit Stimmrecht in der Generalversammlung. Die hat ungefähr einmal im Jahr getagt und hat die Verwaltung gewählt. Ja, die hat letztlich die Geschäftsführung inne gehabt. Und die Verwaltung hatte die Aufsicht über die Kommissionen, die sich dann gegründet haben. Und die wurden dann aber wirklich von der Basis aus besetzt. Und es gab eben für Baufragen, für Finanzen, für Unterhaltung, für Sicherheit, für den Betrieb des Genossenschaftsladens, für die Erziehung und für die Gesundheit einzelne Kommissionen. Und das, manches kommt, glaube ich, uns hier so bekannt vor, anderes wirkt eher seltsam, also dass es eine Bau- und eine Finanzkommission gibt, das weiß nicht, gibt es aktuell noch in der...
Ja, ja.
Ja? Unterhaltung, okay, kann man sich auch was drunter vorstellen, Sicherheit, die waren, weil das Dorf so, also auf freiem Acker gegründet, gebaut war, waren die tatsächlich erstmal für die Bewachung der Bestände zuständig und später haben die Feuerlöschdienste gehabt, also quasi eine eigene Dorffeuerwehr. Dann die Erziehungskommission, die hatte den Zweck, letztlich den neuen genossenschaftlichen Menschen auch heranzuerziehen, durchaus auch mit rigiden Erziehungsvorstellungen. Aber das muss man auch kontextualisieren. Das war die Zeit, wo eigentlich alle weltanschaulichen Richtungen ihren spezifischen neuen Menschen gedacht und vertreten haben. Sei das jetzt der soldatische neue Mensch, wie ihn Ernst Jünger vertreten hat, oder eben der sozialistische Mustermensch. Und hier gab es eben dann den Homo Cooperativus, den vorbildlichen Genossenschafter, der in dieser Siedlung Kooperationsformen erstmal lernen sollte und damit aber auch Grundlagen für eine neue Gesellschaft legen sollte. Und dann Gesundheit, eben auch, weil das ein abgelegenes Dorf war, war da also auf staatliche und marktliche Strukturen nicht nur kein Verlass, sondern sie gab es schlichtweg nicht. Das heißt, es musste wirklich alles selber organisiert werden. Und das ist auch ein Charakteristikum eigentlich, dass sich nämlich diese Kollektivierung in der Genossenschaft, die breitet sich genau in diesem Rahmen aus, den damals weder Sozialstaat noch letztlich profitorientierter Markt ausfüllen. Also man musste, aber man konnte da auch alles selber machen. Und da komme ich dann später nochmal dazu, was das dann für Auswirkungen hatte im langen Verlauf. Das Freidorf hatte die Idee oder ging aus von, es sollte gesunde Wohnverhältnisse schaffen. Also das Wohnen damals, insbesondere das Wohnen von Arbeiterfamilien, war geprägt davon, dass man meistens relativ kurze Mietverträge hatte, die Familien nicht in abgeschlossenen eigenen Wohnraum hatten, sondern meistens noch sogenannte Schlafgängerinnen und Schlafgänger mit integriert wurden. Teilweise wurden die Betten in 3-Schichten-Betrieb vermietet, also dass quasi jemand, der eine Nachtschicht hat, da sich ein Bett, eine Matratze mietet, um da tagsüber schlafen zu können, um dann eben nachts dann wieder wegzugehen. Und so war quasi ein Kommen und Gehen, und es wurde von bürgerlicher Seite natürlich auch kritisiert, dass Männer und Frauen unterschiedlichsten Alters in denselben Zimmern, teilweise in denselben Betten schlafen. Da kommt auch ganz viel Klassenhass und Vorstellungen von der moralischen Verkommenheit der Arbeiterklasse kommt genau da daher. Und die Idee, die im Freidorf verfolgt wurde, war eben, Familien sollen die Möglichkeit haben, in abgeschlossenen Wohneinheiten ist wirklich von gesund im Sinne von hygienisch, aber auch gesund im Sinne von moralisch unbedenkliche Wohnverhältnisse haben. Und wenn dann erstmal die Familie gesundet ist, dann strahlt es aus in die Nachbarschaft, in die Gemeinde und dann immer weiter. Und so ist quasi die die Idee dahinter gewesen. Und dieser Aufbau, der auf den Schweizer Reformer Heinrich Pestalozzi auch Bezug nimmt, der wurde baulich eben so umgesetzt, dass es über den einzelnen Haushalten nochmal solche Nachbarschaften gab, die dann ihre eigenen Höfe auch hatten, wo sie zusammenkommen konnten. Und das war als kleine, überschaubarere Nachbarschaftsuntereinheiten, die dann in diesem Dorf, also wo dann 150 Familien eben wohnen, nochmal kleiner untergliedert ist. Das war so die Idee dahinter. Und die Idee war aber auch, weil es stark von den Haushalten ausging, dass es, man könnte es auch als eine Art mütterlichen Sozialismus bezeichnen, der da vertreten wurde. Das möchte ich mit einem Zitat von Bernhard Jägi, vom Gründer des Freidorfs, illustrieren, der dazu schrieb, die Rolle, die der Frau in der genossenschaftlichen Organisation zuzuweisen ist, empfängt ihren Inhalt aus dem Wesen und dem Geist der gesunden häuslichen Ökonomie und Fürsorge. Wichtig ist die Arbeit, welche die Frau unmittelbar im kleinen genossenschaftlichen Wirtschaftskreise, der sich nahe um ihre Heimstätte herum bildet, leisten kann und leisten soll. So wird sie in ihrem Hause und in ihrer Genossenschaft jenes Gleichgewicht der Gemeinkraft herzustellen suchen, das Pestalozzi im Bilde seiner Gertrud veranschaulicht. Also hier nochmal explizit der Bezug auf Heinrich Pestalozzi und sein, ja, man kann schon sagen, Hauptwert, Lienhard und Gertrud, das eigentlich diesen Reformprozess mütterlich denkt. Und Lienhard und Gertrud, die Geschichte geht in Kurzform so, dass also Lienhard mal wieder betrunken nach Hause kommt und Gertrud in Tränen ausbricht und sagt, du verkommenes Stück, wo warst du? Und hier die Kinder hungern und wie es hier überhaupt aussieht, so ungefähr. Und dann ist es ihm ganz arg und er sagt, ja, nee, er lässt das Trinken jetzt bleiben. Und dann tut quasi durch diesen fürsorglichen, mütterlichen Geist der Gertrud, wird erstmal die Familie, kommt letztlich auf die Reihe. Und das Geld wird also dann verwendet, um erste Anschaffungen zu machen, die es dann aber den Haushalt auch rationaler organisieren. Und das sehen dann auch die Nachbarn, na ja, bei Lienhard und Gertrud, da läuft es ja jetzt besser und dann machen die das auch so und am Schluss tun sie also den Feudalherren aus dem Dorf jagen und haben quasi von der Wurzel her eigentlich ihre Dorfgemeinschaft reformiert. So ist eigentlich die Idee, die durchaus auch reaktionäre Züge ganz offen hier zeigt auch. War dort aber eigentlich diesem hausmütterlichen Sozialismus, der im Freidorf da implementiert wurde, der Hintergrund. Ein anderer Hintergrund oder weltanschauliche Basis war ein sogenannter dritter Weg zwischen Kapitalismus und sowjetischem Modell. Man wollte hier also durchaus die Grundrente sozialisieren, aber hat es als bewusst basisdemokratischen genossenschaftlichen Sozialismus gesehen, der dezidiert antistaatlich ist. Also mit dem sowjetischen Modell, mit dem bevormundenden Staat wollte man nichts zu tun haben, sondern hat bewusst auf diese kleinen basisdemokratischen Einheiten gesetzt, eben als dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sowjetkommunismus. Man hatte aber auch noch eine andere Idee, nochmal zu einem Solidartransfer. Man hatte nämlich die Idee, dass diese Siedlung also irgendwann auch Mieterträge abwerfen wird. Und diese Einnahmen, ich lese kurz aus dem ersten Rechenschaftsbericht vor, diese Einnahmen und die kapitalisierten Zinserträge würden gestatten, nach 38 Jahren eine weitere Siedlung, nach weiteren 27 Jahren eine dritte und nach weiteren 21 Jahren eine vierte Siedlung zu erbauen. Nach 100 Jahren wären 5 Siedlungen erbaut und da jede Siedlung die jährlichen Überschüsse wiederum einer Stiftung zuzuweisen hätte, wären nach 300 Jahren die Zinserträgnisse derart groß, dass nahezu jedes Jahr eine neue Siedlung gebaut werden könnte. Und es wird dann weiter gesponnen, wenn das dann also so weitergeht, dann wäre nach mehreren hundert Jahren quasi die Schweiz genossenschaftlich. Und da sehen wir schon auch eine Utopie, die diesen ganzen Reformbewegungen damals auch innewohnte. Also nicht nur für sich selber besseres Wohnen, gesünderes Wohnen mit mehr Gemeinschaft, man kann schon auch sagen alternatives Wohnen zu verwirklichen, sondern in die Gesellschaft reinzuwirken und das Ganze eigentlich als sowas wie einen subversiven Akt zu sehen. Jetzt ist die Frage, und damit habe ich mich dann hauptsächlich beschäftigt in meinem Büchlein, was ist eigentlich daraus geworden? Und man kann sagen, das Modell hat zunächst mal ziemlich gut funktioniert. 1944 feiert die Siedlung ihr 25-jähriges Jubiläum. Es ist schon in den 20er Jahren ein exponiertes Beispiel für genossenschaftliche Wohnreformen, wird auch international beachtet. Es gibt da in allen möglichen Zeitschriften auch Berichte darüber. In Wien gründet sich nach dem Ersten Weltkrieg eine Genossenschaft, die also quasi von der Programmatik her wörtlich vom Freidorf abgeschrieben hat. Also es hat eine große Strahlkraft in die siedlungsgenossenschaftliche Bewegung in Europa und drüber raus und wird auch häufig besucht. Es wird auch später als Idealtyp einer Baugenossenschaft oder als eines der interessantesten Genossenschaftsexperimente der Welt bezeichnet. Und es feiert eben 1944 das 25-jährige Bestehen. Und man kann sagen, dass das Freidorf eigentlich relativ gut durch diese schwierige Zeit gekommen ist. Also 40er Jahre in der Schweiz bedeuteten, dass alle Länder drumherum von Nazi-Deutschland besetzt sind, was extrem schwierig war für die Ernährung, für den Außenhandel. Es gab da den sogenannten Plan Wahlen, um die Schweiz durch den Krieg zu kriegen. Da sollte also jeder Sportplatz, jede Wiese sollte also umgepflügt und bepflanzt werden. Und es zeigt sich, dass also im Freidorf, in dieser genossenschaftlichen Dorforganisation, dass es dort deutlich besser gelingt, wie in der Nachbarschaft, diese Kriegsnöte aufzufangen, weil einfach sie Untergruppen gründen für die Bewirtschaftung, zum Beispiel von der großen Rasenfläche im Zentrum der Siedlung. Und sie kommen auch mit Truppeneinquartierungen ganz gut klar. Also dieses genossenschaftliche Modell zeigt sogar noch angesichts von der Wirtschaftskrise und Kriegsnöten seine Überlegenheit. Und es wird dann auch Bilanz gezogen und hinsichtlich verschiedener Bereiche, also das Wohnen und die Gemeinschaftsbildung und. Und man ist eigentlich sehr zufrieden, und ich habe mir dann aber auch mal angeguckt, inwieweit es wirklich stimmte, und habe das mal nachgerechnet. Ziel war ja eigentlich die Errichtung einer genossenschaftlichen Parallelwirtschaft. Und ich habe mal nachgeschaut, was haben die Menschen damals verdient. Da gibt es so historische Lohnreihen. Ich habe geguckt, niedere Angestellte in der Lebensmittelbranche, was war das monatliche Durchschnittseinkommen. Das ist die erste Zeile, wo Lohn steht, für die Jahre eben 1939 bis 1947. Und das Freidorf war so rigide, dass man da also in dem eigenen Konsumladen auch einkaufen musste. Man konnte also rausgeworfen werden aus der Siedlung, wenn man nicht im eigenen Genossenschaftsladen eingekauft hat. Und es wurden jährlich die Umsätze jeder Familie im Jahresbericht veröffentlicht. Deshalb weiß ich auch, konnte ich nachrechnen, wie viel wurde tatsächlich dort konsumiert. Und wenn man das dann also gegeneinander stellt, dann sieht man, dass von den Familieneinkommen, und da ist die Miete noch nicht drin, zum Beispiel 1939, ungefähr 57% davon von einem Familieneinkommen im eigenen Genossenschaftsladen gekauft wurde. Da sind jetzt die Einkäufe in anderen Genossenschaftsläden, zum Beispiel in Basel, noch nicht mit drin und die Miete eben auch nicht. Das heißt, man kann sagen, von dem Geld, was die Menschen verdienten, die im Freidorf wohnten, und das waren ja Angestellte des VSK, also bei den Genossenschaftsbetrieben Angestellte, die haben wiederum ihren genossenschaftlichen Lohn zu 2/3 bis 3/4 wiederum in diesen genossenschaftlichen Wirtschaftskreislauf eingespeist. Also von daher kann man auch sehen, dieses Modell hat auch Ende der 40er Jahre noch gut funktioniert. Und das wird dann aber relativ schnell anders in der Zeit, die dann folgt. 1948 kann zum Beispiel der Laden nicht mehr ehrenamtlich betrieben werden. Das führt dazu, dass also hauptamtliche Verkäuferinnen damit reinkommen. Das verteuert dann die Betriebskosten. Gleichzeitig verbreitet sich der Supermarkt. Also neue Läden machen eigentlich auch mit einer viel größeren Verkaufsfläche. Und es beginnt eigentlich in der Schweiz, wie in ganz Westeuropa, das, was man als Fordismus, als Hochfordismus bezeichnet, nämlich Massenkonsum, steigende Löhne, höhere Freizeit und aber auch ganz andere Konsumformen und Konsumbedürfnisse. Und Im Freidorf schlägt sich das also nieder in der Auflösung von Genossenschaftsstrukturen, zunächst langsam, dann immer rapider, immer schneller, sodass also die Siedlung selber eigentlich Anfang der 70er Jahre von ihren Idealen gänzlich abgerückt ist. Sie haben damals dann auch die Idee, das Genossenschaftshaus abreißen zu lassen, und sie argumentieren dann auch gegenüber der Denkmalschutzbehörde, dass, Zitat, ein wichtiger Akzent des Genossenschaftsbildes früher auf der ideellen Seite, auf der Idee einer Vollgenossenschaft im Sinne einer relativ einheitlichen Freizeit- und Wohnorganisierung lag. Und heute reduziere sich das Bild des genossenschaftlichen Wohnens im Wesentlichen auf die ökonomische Seite. Die Bewohner von Genossenschaftssiedlungen suchen vor allem preisgünstiges Wohnen und nicht die dorfähnliche Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Wo Einkäufe getätigt werden sollen, entscheiden heute Wohngenossenschafter nicht mehr auf Grundlage eines Solidaritätsgefühls mit ihrer Genossenschaft, sondern gemäß den Kriterien der Auswahl, der Bequemlichkeit und den Preisen eines Ladengeschäftes. Noch weniger gerade in einer stadtnahen Gemeinde sind heutige Bewohner bereit, ihre Freizeit- und Unterhaltungsbedürfnisse im Rahmen der Genossenschaft zu befriedigen. Das heißt, also auch ideell wendet man sich von dieser ursprünglichen, stark kollektivistischen Konzeption ab, und das Freidorf überlebt also diese Krise auch, indem sie sich aber wandelt von diesem umfassenden lebensreformerischen Modell, das also ganz viele Bereiche organisieren möchte, hin zu einer eigentlich reinen Wohngenossenschaft mit natürlich vergleichsweise dichteren Nachbarschaftsbeziehungen. Aber diese ganzen Reformideen, von denen verabschiedet man sich Ende der 1960er Jahre. Und meine Frage letztlich, der ich in dem Buch dann auch nachgehe, ist eigentlich die, wie kommt es dazu? Wieso ist so ein vorbildliches Modell, das auch finanziell so toll ausgestattet war, wieso schaffen die es nicht, diesen durchaus durchdachten Genossenschaftsgedanken fortzuführen? Und ich möchte da nur noch ein paar Einblicke geben, damit wir auch noch Zeit haben zum Diskutieren. Diese Zeit der Auflösung, die fällt eben zusammen mit, ich habe es schon gesagt, mit der Etablierung des fordistischer Konsum-, Arbeits- und Lebensmuster. Und das revolutioniert eigentlich das Zusammenleben in mehreren Bereichen, nämlich im Haushalt. Wir haben die Zeit, wo massiv neue Haushaltstechnologie verbreitet wird, angefangen von Rührern, Bügeleisen, Kühlschränken und. Das heißt, die Hausarbeit, die technisiert sich, und sie technisiert sich aber auf eine Art und Weise, die dem kollektivistischen Ansatz untergräbt. Also im Freidorf gab es zum Beispiel auch eine Wäscheabgabestelle, ein großes Waschhaus, auch unten im Keller von dem Genossenschaftshaus. Und das wird natürlich mit der Erschwinglichkeit von privaten Waschmaschinen obsolet. Das heißt, hier tritt der Markt an die Stelle des vormals genossenschaftlich Organisierten. Und dieses Phänomen finden wir in ganz vielen Bereichen. Also Milchdienst braucht es nicht mehr, also das Ausliefern von frischer Milch, braucht es nicht mehr, weil alle ihre eigenen Kühlschränke haben. Dann ändern sich in diesen wenigen Jahrzehnten nach 1950 die Kochgewohnheiten. Es kommt Konservengemüse, Tiefkühlgemüse auf. Ja, das heißt, die Abläufe in den Haushalten, die werden schneller. Die Arbeiten, die sind auch nicht mehr so zusammenhängend, dass man da auf Nachbarschafts- oder Familienmithilfe angewiesen wird. Eine Soziologin hat das auf den Punkt gebracht, dass jetzt, wo es möglich ist, dass die Frau den Haushalt alleine schmeißen kann, muss sie es auch machen. Ja, also das ist quasi diese bittere Erkenntnis aus der Technisierung. Während vorher ein Waschtag schlichtweg nicht alleine stemmbar war, den meistens die Nachbarschaften gemeinsam organisiert haben, oder Gemüseernte und gemeinsames Einkochen, wo da also immer mehrere Leute mit beteiligt waren in diesen Nachbarschaftsnetzwerken, die aber gleichzeitig auch für die Selbstorganisation da waren. Ja. Das wird obsolet. An die Stelle treten also Haushaltstechnisierung, und es führt dazu, dass die Frauen völlig gestresst sind. Ich konnte es auch in Debatten, wo es darum ging, der Verkauf von Beruhigungsmitteln im Genossenschaftsladen, das sei ja besorgniserregend, wie viel Tabletten da mittlerweile über den Tresen gehen. Das heißt, der Haushalt muss eigentlich alleine geschmissen werden. Die Männer, die sind arbeitsmäßig in der Zeit des Wirtschaftswunders natürlich auch eingebunden. Und so schmilzt dieser Bereich, der eigentlich vorher kollektiv war, ja, nämlich der Bereich, ich habe es vorhin gesagt, der nicht staatlich und nicht von Marktstrukturen organisiert war, der schrumpft immer mehr zusammen. Und dieses hausmütterliche Modell, ja, die Frau als quasi die Übermutter der Genossenschaft, quasi die Gertrud des Freidorfs, ja, die ist halt mittlerweile einfach damit beschäftigt, ja, Kinder großzuziehen, die auch noch an unterschiedliche Schulen zu fahren, weil die Dorfschule in Muttenz, die tut es ja jetzt nicht mehr, man hat ja auch ein Auto und so, also diese ganzen Abläufe, die ändern sich immens zu dem, was noch in den 1920er Jahren üblich war in der Siedlung. Und das unterminiert eigentlich dieses genossenschaftliche Modell. So viel mal zu dem, was in den Haushalten stattfindet. Gleichzeitig wächst um das Freidorf rum eine neue Siedlung an. Wir sehen hier das Freidorf, wie es freistehend war, eben in den 20er Jahren. Und hier sehen wir also, was da noch mit dazu kam. So sieht es also heute aus. Es ist eigentlich Basis drüber hinweg gewachsen. Und so verlieren auch diese Einrichtungen im Freidorf ihre Exklusivität. Also während früher zum Beispiel die Gesundheitskommission schlichtweg notwendig war, um eine medizinische Grundversorgung zu erreichen, haben jetzt halt in der Umgebung ein, zwei Apotheken aufgemacht. Und auch hier ist es wieder der Markt, der quasi dieser Siedlung, der an der Konzeption mitsägt. Und das hat also immense Einwirkung auf die Selbsthilfe in der Siedlung. Und ich habe mir dann angeschaut, was ist da eigentlich in der Bevölkerung in der Siedlung passiert. Und wir haben hier mal die Einwohnerinnenzahlen von Anfang der 20er Jahre bis Ende der 60er Jahre. Und wir sehen, der Höchststand 1924 mit 625 Menschen, die da wohnen, ist klar, da sind die Menschen in der Familiengründungsphase hingezogen, die dann Kinder gekriegt haben. Sie sind aber meistens auch mit Großtante, Großonkel oder so mit erweiterter Familie reingezogen. Die Großeltern sterben, die Kinder gehen aus dem Haus. Also wir haben einen kontinuierlichen Bevölkerungsrückgang in der Siedlung bis Anfang der 1960er Jahre. Da ist dann der Tiefstand mit 440 Leuten. Entsprechend, die Siedlung überaltert sich. Ich weiß, ich könnte das auch übersichtlicher mal gestalten, aber die Hauptaussage ist eigentlich die, dass 1921 die größte Bevölkerungsgruppe zwischen 20 und 40 Jahren alt war. Und 20 Jahre später, naja, wen wundert es, ist es halt die Gruppe zwischen 41 und 60 Jahren. Also die Siedlung altert eigentlich mit ihren Bewohnerinnen und Bewohnern. Es findet nicht wirklich ein Bevölkerungsaustausch statt. Und das hat immense Auswirkungen auf das Engagement in der Siedlung. Dann habe ich mir angeschaut, wann eigentlich die Häuser dann neu vergeben wurden und wie viele Menschen dann neu in die Siedlung eingezogen sind. Also die Siedlung war Anfang der 20er Jahre eben als sozialistische Modellsiedlung schon auch bekannt. Und Leute, die da eingezogen sind, die wussten eigentlich auch, worauf sie sich einlassen. Und Leute, die dann aber in den 50er Jahren da eingezogen sind, wussten das nicht. Und da kommt es eigentlich auch zu einem ziemlichen Kulturschock, muss man sagen. Und man sieht also auch, dass die, und das hängt mit der Überalterung zusammen, dass die Hauswechsel immer mehr werden. Das ist hier der blaue Balken. Und auch entsprechend die Anzahl der neuen Bewohnerinnen wird mehr. Also wir haben allein zwischen 1963 und 1968 kommen ungefähr 100 neue Menschen in die Siedlung in diesen 5 Jahren. Das ist natürlich für eine Siedlung, wo damals noch knapp 500 Leute gewohnt haben, ein immenser Bevölkerungsaustausch, der hier stattfindet. Ja. Hier sehen wir nochmal das Verhältnis von den Menschen, die sich in den Kommissionen ehrenamtlich engagiert haben, und dazu nochmal die Anzahl der Einwohnerinnen. Und man kann ja ganz gut sehen, eigentlich ja auch so ein bisschen die Entwicklung der Schweiz so an ein paar Punkten mit ablesen. Also hier wird das Kommissionswesen etabliert, das fährt hier so hoch, hat dann hier so seine höchste Phase, bleibt aber meistens stabil, und hier beginnt die Weltwirtschaftskrise, die beginnt in der Schweiz später, aber massiver im Vergleich zu Deutschland. Und man hat in dieser schwierigen Zeit der Wirtschaftskrise und Zweiter Weltkrieg, also auch die Spitzenzeiten an Engagement innerhalb der Siedlung, dann flacht es leicht ab, aber kontinuierlich eigentlich. Und hier werden dann die ersten Kommissionen aufgelöst. Hier sieht man dann, wie eigentlich dieses Selbstverwaltungsmodell dann auch wirklich Dellen bekommt und nicht mehr funktioniert. Und man sieht auch, dass diese Mitgliedschaften in den Kommissionen, warum, wenn es hier so ausschaut, wie wenn die konstant bleiben, dann liegt es vor allem daran, dass es immer mehr Mehrfachmitgliedschaften gibt. Also, dass Leute, die dieses Modell gut finden, die da ihre Jugend, ihre junge Erwachsenenzeit, ihre Familiengründungsphase verbracht haben in den 1920er Jahren, dass die eigentlich an diesem Modell wirklich festhalten. Und die sagen, naja, dann mache ich halt nicht nur in der Unterhaltungskommission mit, sondern helfe auch noch im Laden aus, weil sie dieses Modell halt stützen wollen. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, wer von den Menschen, die neu in die Siedlung einziehen, findet eigentlich überhaupt noch seinen Weg in die Kommissionen. Wir haben hier also die Anzahl der neu in die Siedlung gekommenen, der blaue Balken, und hier unten die Anzahl derjenigen, die irgendwann in ihrem späteren Freidorfleben überhaupt auch nur einmal ihren Weg in eine dieser ehrenamtlichen Kommissionen findet. Und es tritt hier immens auseinander. Also von über 109 Bewohnerinnen und Bewohnern zwischen 63 und 68 kommen nicht mal mehr 20 überhaupt in Kontakt mit dieser Siedlungsselbstverwaltung. Und das ist eigentlich ein Problem, vor allem der Vermittlung. Es gelingt dem Freidorf nicht, die Ideale und den Organisationsansatz an die nächste Generation weiterzugeben. Da könnte man jetzt sagen, naja, das Problem haben viele. Fürs Freidorf kommt aber verschärfend hinzu, dass das eine Zeit ist, wo ein immenser Generationsbruch eigentlich stattfindet. Also diese frühen 1920er Jahre, die auch durch 1919 den Arbeiteraufstand in der Schweiz mitgeprägt waren, wo quasi das Bewusstsein da dafür, sich zu organisieren, wenn man was gegen soziale Not machen möchte, das ist eine ganz andere Art von Generation, von Bewusstsein, die da jetzt auf eine Generation trifft, Anfang der 50er Jahre, wo es eben um Konsum und um Teilhabe am Wirtschaftswachstum geht. Und das ist leider schlichtweg inkompatibel miteinander. Und die Vermittlungsleistung, die eigentlich nötig wäre, die findet im Freidorf nicht statt. Also diese neu vergebenen Häuser, die funktionieren nach einer ganz anderen Haushaltsökonomie, wie das die Haushalte davor getan haben. Und man beginnt also mit dem Finger darauf zu zeigen und das als eigentlich Abkehr an dem genossenschaftlichen Modell wahrzunehmen. Und da damit ist eigentlich schon letztlich das Kind in den Brunnen gefallen, dass nämlich nicht miteinander geredet wird, sondern übereinander. Und es entsteht in der Siedlung ein Generationsbruch, die Alten und die Jungen. Die Jungen, die beteiligen sich ja nicht, die Alten, die opfern sich ja auf. Was haben wir für euch hier alles getan, gemacht, gearbeitet, damit ihr es eigentlich besser haben könntet, und ihr wertschätzt das nicht mal? Das sind so die Debatten, die dann da in den 50er und 60er Jahren innerhalb der Siedlung toben. Aber die haben auch zwei Seiten, denn ich habe Interviews geführt mit Leuten aus der quasi alten Generation und mit Leuten, die in den 50er und 60er Jahren da neu hingezogen sind. Und ich habe mit einer damals jungen Frau gesprochen, also die halt damals noch in den 50er Jahren ins Freidorf kam, die gesagt hat, naja, sie war halt mal da in dem genossenschaftlichen Frauenverein, und dann musste sie sich Kommentare über die Länge ihres Rockes anhören, und dann ist sie da nicht mehr hingegangen. Und so einfach war es mitunter, dass Menschen nicht mehr den Weg in die Selbstorganisation finden, ja? Weil also auch die Lebensrealitäten gänzlich andere waren. Es waren Frauen, die berufstätig sein wollten, die ihr eigenes Geld verdienen wollten, die teilnehmen wollten an der Gesellschaft, die auch ihren eigenen Konsum selbstbewusst vertreten wollten, mit eigenem verdienten Geld auch selber Dinge kaufen und sich nicht einer genossenschaftlich umrahmten Haushaltsökonomie unterordnen wollten. Und letztlich war es der progressive Wandel der Geschlechterverhältnisse, der den Freidorf, der das Modell unterminiert hat. Und Leider ist es dem Freidorf eben nicht gelungen, sagen wir mal, sich mitzuwandeln, um sich den genossenschaftlichen Idealen oder Vorstellungen treu zu bleiben. Das hat dort leider überhaupt nicht funktioniert. Und das Schlimme ist, oder das Entscheidende, warum das so durchschlagend war, dass sich also dieser Wandel in der Konsumsphäre, des Bewegens im Stadtraum und der Geschlechterverhältnisse, dass der also anhand von Generationengrenzen ausgetragen wird. Und die Alten in der Siedlung, die haben also ihren genossenschaftlichen Frauenverein, und diese Organisation, die blüht regelrecht auf in der Zeit des rapiden Wandels. Ja, also die Alten des Freidorfs, wobei alt eigentlich alle sind, die noch mit dem ursprünglichen Modell sozialisiert wurden. Da war also auch, waren auch die, die ich interviewt habe, haben sich dem zugerechnet gefühlt, Geburtenjahrgang 1925 zum Beispiel. Ja, die waren natürlich 1945 noch nicht alt, aber sie haben sich der Gründungsgeneration des Freidorfs näher gefühlt, wie denen, die jetzt neu in die Siedlung kommen. Das waren eigentlich die Kinder der sogenannten Ursiedler und Ursiedlerinnen. Und die treffen sich im genossenschaftlichen Frauenverein und in der Alpengruppe. Und wir sehen immens, wie die Mitgliederzahl zunimmt, in der Zeit, wo eigentlich überall die Kommission, also quasi, wo die Mitgliederzahl abnimmt. Hier geht man hin, um quasi in Erinnerungen zu schwelgen, um nochmal auch sicher zu sein vor Hinterfragen, vor gesellschaftlichen Veränderungen, denen man sich vielleicht stellen müsste. Und das ist genau der Punkt, wo eigentlich dann die Abschottung auch stattfindet. Also die alten, sagen wir mal, ja, die alte urgenossenschaftliche Ideale der Siedlung vertreten, die ziehen sich in ihren entsprechenden Alpengruppen zurück, und die Jungen, die gehen überhaupt nicht mehr in irgendwelche Gruppen. Und es hat natürlich dann auch zur Folge, dass dieses Modell immer weniger funktioniert, zum Beispiel die Unterhaltungskommission, die tun dann irgendwann mal ein Kammerorchester aus Zürich einladen und es kommen halt nur eine Handvoll Leute, und danach sagen sie, naja, für wen organisieren wir eigentlich das Ganze hier? Und dann hören die aber auch auf. Ja? Und dann gibt es aber immer weniger Gruppen, die sich da treffen. Und dann hat aber das genossenschaftliche Restaurant auch immer weniger Umsatz. Dann schließt es auch. Dann ist wieder ein Treffpunkt weniger. Und so tut eigentlich dieses Modell, das in den 1920er Jahren und eigentlich bis Ende der 40er Jahre extrem stabil war, das klappt eigentlich wie ein Kartenhaus innerhalb von weniger Jahre zusammen, weil sie nicht offen sind für gesellschaftlichen Wandel und vor allem, weil es ihnen nicht gelingt, genossenschaftliches Wohnen neu auszurichten an anderen Bedingungen oder an anderen Gegebenheiten. Und ich hoffe, dass ich mit meinem Buch und mit meiner Diss dann einen Beitrag dafür leisten kann, dass wir uns in unseren Projekten diese Frage auch stellen, nämlich auf welchen Grundlagen wurden die eigentlich einst errichtet, und was hat sich seitdem geändert und wo fängt es an, dysfunktional zu werden? Wo fängt es an, dass unsere Strukturen instabil werden und wo wäre eigentlich eine Neuausrichtung von einem, ja, was ich als genossenschaftliche Geist oder Ideal nennen würde, wo wäre das eigentlich nötig und wo sind wir in unseren Projekten auch vielleicht strukturkonservativ und schauen auf neue Leute, die neu in die Projekte kommen, naja, vielleicht auch etwas herablassen, weil die sich noch nicht so eingeführt haben, weil die noch sich auch noch nicht bewährt haben, aber vielleicht, weil sie schlichtweg auch andere, weil sie ihre Wohnprojekte auch anders erfahren. Also hier war es zum Beispiel so, dass die neue Generation, die ins Freidorf kommt, die hatte nichts mehr von einer gemeinsamen Kühlanlage oder von einem gemeinsamen Waschsalon. Das heißt, diese ganzen genossenschaftlichen Einrichtungen, die ihnen hätten nutzen sollen, da hatten sie kein Interesse daran. Sie waren andere Wohnstandards gewohnt, als das dann noch mittlerweile in die Jahre gekommene Freidorf, und mussten sich die ganze Zeit noch anhören, dass sie sich zu wenig daran beteiligen, an was ihnen aber eigentlich persönlich gar keinen Nutzen mehr gegeben hat. Hier mache ich mal einen Punkt, was die Entwicklung des Freidorfs angeht. Warum ich mir das ausgesucht habe, ist nicht nur, weil es quasi geschickt nahe von Freiburg ist, da hinzufahren, um da zu forschen, sondern weil diese ganze Genossenschaftsbewegung, deren Beginn für Deutschland, ich am Anfang erzählt habe, schlichtweg den Nationalsozialismus nicht überlebt hat. Und es insofern schon den Glücksfall Schweiz gibt, dass nicht irgendwann dieses Experiment
durch den Nazifaschismus beendet wurde. Und von daher haben wir hier wirklich den Glücksfall einer Siedlung, dass man sie über Jahrzehnte hinweg eigentlich auch untersuchen konnte. Ich habe das gemacht in dem Büchlein, das es hier auch zu erwerben gibt, Leben in Kooperation, und hoffe, dass wir jetzt doch eine Runde zusammen diskutieren, im großen und im kleinen Kreis. Vielen Dank.